herzlich willkommen bei Let's Talk Deep, einfach ehrlich. Der Podcast, der sich der mentalen Gesundheit von Männern widmet. Ja, wir sind wieder da im Studio in St. Gallen. Es ist noch nicht allzu lange her, dass ich da mit dem Severin Cocker bin und über das Thema Leistungsdruck geredet habe. Und heute ist eine ganz, ja, auch spezielle und wichtige Person im Studio, und zwar Andrea Moser. Eine Person, die auch leidtragend dazu war, dass ich den Podcast überhaupt gestartet habe. Sie ist diplomierte Psychologin an der psychologischen Beratungsstelle in St. Gallen. Und ich bin damals wirklich mit dieser Idee noch nicht so ganz sicher gewesen. Und einer der ersten Schritte, die ich überhaupt übernommen habe, ist, dass ich ihr ein E-Mail geschrieben habe mit meiner Idee. Dann hat es ein Zeit gedauert. Sie hat sich die Idee mit ihrem Team angeschaut und hat dann mir auch helfen können, dass ich heutzutage auch Unterstützung von der psychologischen Beratungsstelle von der Universität bekomme. Deswegen freut es mich heute, dass Andrea im Studio ist und wir über ein ziemlich interessantes Thema reden. Aber bevor wir überhaupt in das Thema einsteigen, würde ich zuerst gerne Andrea selber fragen, was ist eigentlich dein Grund gewesen, wieso du dich entschieden hast, heute da zu sein, und dass du dich auch noch kurz am heutigen Publikum vorstellst.
Hallo Leon, vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Ich freue mich sehr, dass die Podcast-Serie jetzt starten konnte. Es ist ja schon eine Weile her, und dass der Weg jetzt du in Angriff genommen hast. Ich bin heute sehr gerne da, weil ich auch dich möchte unterstützen und wir auch einen Beitrag können leisten als Teil der psychologischen Beratungsstelle, um unsere Fachexpertise weiterzugeben. Genau.
Danke dir, Andrea. Was ist eigentlich damals für dich so ein bisschen als Kind oder dort, wo du erwachsen geworden bist, wieso hast du eigentlich wollen Psychologin werden? Vielleicht noch das so ein bisschen als Input, das nimmt mich einfach noch Wunder.
Das ist ganz eine gute Frage. Ich hatte eigentlich sehr früh den Wunsch gehabt, um Psychologin zu werden. Ich habe dann aber eigentlich immer gefunden, ich bin vielleicht noch ein bisschen zu jung, gerade das so nach der Matur schon zu machen. Mich hat es immer interessiert, wie andere Menschen funktionieren, wieso sie so handeln, wie sie handeln. Und habe dann eigentlich zuerst meinen auch sehr starken Berufswunsch Lehrerin ausgelebt. Also ich habe jahrelang auf der Oberstufe unterrichtet und habe dann nach einigen Jahren dann das Psychologiestudium neu in Angriff genommen, weil ich gefunden habe, wahrscheinlich jetzt habe ich genug Lebenserfahrung. Und das hat mir sehr viel Freude gemacht, und das ist jetzt mein Weg.
Eigentlich auch noch ein spannender Ansatz, dass du zuerst gesagt hast, hey, ich mache zuerst etwas anderes, und dass du dann noch gesagt hast, hey, jetzt studiere ich nochmal, weil ich denke, wenn man einmal im Berufsleben ist, dann ist es nicht mehr so einfach, dass man sich dann nochmal entscheidet, hey, jetzt nehme ich nochmal ein Studium in Angriff und mache nochmal etwas. Aber hat dir sicher auch geholfen, die Erfahrung können mitzunehmen. Hast du dort vielleicht auch ein bisschen Angst gehabt vor dem Schritt, dass du jetzt denkst, ich komme aus dem Berufsleben, fange nochmal an zu studieren und fange etwas Neues an? Oder ist das für dich, hey, ich will das und das mache ich jetzt? Oder hat es dir da irgendwelche Bedenken gegeben, wo du damals diesen Schritt nochmal erwägt hast?
Also das ist sicher ein ganz grosser Schritt gewesen. Also ich habe sehr gerne in dem Beruf geschafft, wo ich drin war. Und gleichzeitig war der Wunsch so stark und das Interesse so gross, dass ich die Unsicherheiten, die ganz klar da waren, eben wieder, hey, jetzt fängst du wieder an zu studieren, musst lernen, der Alltag wird sich verändern, bist an einem anderen Ort, wie finanzierst du das? Da sind viele Unsicherheiten herum, aber irgendwo war auch das Vertrauen da und eben der Wunsch gross, dass ich zu einem guten Zeitpunkt den Schritt gemacht habe. Ja, und es hat sich auch gelohnt.
Ich finde das gerade super, dass ich jetzt selber zum ersten Mal geschafft habe, so natürlich eine Überleitung zu machen zum heutigen Thema. Und das ist auch so ein bisschen das Ziel, auch nochmal als kleinen Nachtrag ab Folge 3. Danke an alle, die da schon reingelassen haben und mir Kritik geäussert haben. Es war auch viel positive Resonanz gewesen. Und ein Punkt war aber, dass es in dem Deep Talk ein bisschen zu fest wie nach einem Interview gewirkt hat. Das hängt einfach nur damit zusammen, dass ich noch nicht so viel Erfahrung habe im Podcast selber, aber dass das auch schrittweise von Folge zu Folge natürlich verbessert wird. Heute sind wir auch wieder ja, ein bisschen in dem Expertenformat, da du eben diplomierte Psychologin bist. Und es mir wichtig ist, dass ich möglichst viel, so wie meine Zuhörer, mitnehmen kann. Aber ich arbeite wirklich aktiv daran, dass das für die nächsten Folgen dann verbessert wird. Aber deswegen finde ich es umso besser, dass wir jetzt so ein bisschen einen Einstieg geschafft haben ins heutige Thema. Und zwar ist in dieser Folge 4 Unsicherheit und Angst. Und vielleicht, um da auch ein bisschen anzufangen, an dich, Andrea, was ist für dich ein grundlegender Unterschied von einer Unsicherheit, die man hat, und einer wirklichen Angst, die man verspürt?
Ich würde sagen, Unsicherheit geht eigentlich mehr oder ist mehr im Zusammenhang mit, man weiss nicht so recht, wie es rauskommt. Man hat noch nicht so Klarheit über, was jetzt wird passieren. Man hat auch vielleicht ein bisschen Zweifel, ob man das wird schaffen, was jetzt kommt. Vielleicht ja, mangelndes Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten und hat vielleicht auch nicht die Informationen, die man braucht. Man muss sich einmal drin hineingeben. Es ist so ein bisschen ja, vielleicht auch nicht so ein angenehmes Gefühl, aber es ist mehr so ein Zweifel, eine Unsicherheit, vielleicht auch ein Informationsmangel, den man hat. Und im Gegensatz zu Angst, wo ja eigentlich wie so ein bisschen ein gesamtheitliches Betreuungserleben eigentlich ist auf eine individuell wahrgenommene Gefahr, wo sich auf verschiedenen Ebenen äußert, also gedanklich einerseits, aber auch körperlich, also wo einhergeht mit körperlichen Symptomen und sich dann eben auch entsprechend aufs Verhalten auswirkt. Also stelle ich mich deren Angst oder gehe ich deren eher aus dem Weg oder bin ich vielleicht auch gar nicht mehr handlungsfähig?
Also wenn man das vielleicht an einem einfacher Punkt, damit man sich das einfacher merken kann, könnte festsetzen, ist, dass mit der Angst oft ein bisschen körperliche Erscheinungsbilder dann auch mit sich trägt.
Definitiv. Also so körperliche Symptome, die vielleicht alle auch kennen, weil Angst ist ja etwas, das in uns allen drin ist, oder? So ein innerliches Alarmsystem eigentlich, wo sich dann körperlich bemerkbar macht, beispielsweise durch einen erhöhten Puls oder durch Zittern oder man hat vielleicht eine Enge in der Brust. Leute fangen manchmal auch an zu schwitzen oder haben ein trockenes Maul. Manchmal reagiert auch der Verdauungsapparat. Das sind so Sachen, wo eigentlich typische Zeichen sind von Angst. Ja.
Interessant auf jeden Fall, weil ich denke oft, dass sich halt aus so einer Unsicherheit dann auch Angst entwickeln kann. Ich meine, Angst, das gibt es in allen möglichen Formaten. Jetzt da vielleicht gerade an der Uni, jetzt hat gerade die Lernphase gestartet, sehen sehr viele Studierende, die am Büzen sind, am Lernen sind und auch ja, Kollegen und Kolleginnen von mir, die wirklich Prüfungsangst haben. Das ist etwas, was ich zum Glück noch nie kannte. Ich habe auch meine Angst, auf jeden Fall. Aber mit Prüfungen hat es bis jetzt eigentlich immer gut funktioniert und ich finde das sehr interessant, wie man sieht, dass wirklich Leute dann, ja, Schnappatmung jetzt vielleicht nicht, aber man merkt wirklich, hey, diesen Leuten geht es nicht gut, wenn sie an eine Prüfung gehen oder sie sind nicht so stark aufnahmefähig, sie sind extrem nervös und ich finde das schon, aber wie du gerade gesagt hast, die körperlichen, physiologischen Erscheinungen, die dann auftreten, wenn man so eine Angst verspürt. Du bist ja auch ja, in der Beratung tätig und da wir ja mittlerweile auch wissen, dass es in unserem Podcast stark auch um die Männer geht, wenn du jetzt in deiner Beratung mit Männern und Frauen sprichst, hast du dort einen deutlichen Unterschied, wo du findest, wie Männer über Unsicherheiten sprechen und sprechen sie überhaupt so oft nach deiner Erfahrung über Unsicherheiten wie Frauen? Wie sieht das so ein bisschen aus?
Das ist tatsächlich so, dass wir da gewisse Unterschiede wahrnehmen. Also es ist nicht so, dass Männer, denke ich, weniger Unsicherheiten oder Ängste haben wie Frauen, aber es äußert sich definitiv unterschiedlich. Also wir sagen, Männer redet vielleicht ein bisschen seltener darüber oder es braucht ein bisschen länger, bis sie sich öffnen können. Weil ich glaube, Männer haben früher schon gelernt, auch durch die Sozialisation, durch Rollenbilder, die vorhanden sind, vielleicht auch durch Erwartungen, die da sind, sich stark zeigen, keine Zweifel zeigen, ja, so gegen aussen vor allem. Aber innerlich sind ganz häufig Männer auch unsicher, haben Angst. Und da braucht es manchmal einfach ein bisschen mehr, bis sie darüber reden. Oder es zeigt sich manchmal auch so, dass sie das eher so ein bisschen versuchen zu verbergen oder zu überspielen. Auch ein bisschen mit Humor eigentlich ausdrücken. Oder manchmal dann auch in andere Emotionen verwandelt. Mehr so, sage ich jetzt mal, wo mit weniger Stigmatisierung vielleicht verbunden sind.
Dass du den Punkt Humor ansprichst, finde ich jetzt sehr interessant, weil ich glaube, das habe ich manchmal ein bisschen aus meiner frühen Angst mitgetragen oder aus meinen Unsicherheiten, dass ich dann ein bisschen zu oft Witz über mich gemacht habe, mein engeres Umfeld. Das kennt mich natürlich auch und das weiss, wie es das aufnehmen sollte. Aber es hat auch schon Leute gegeben von außen, die ich jetzt noch nicht so gut gekannt habe, wo ich dann wirklich oft, und das fällt mir, ist mir gar nicht mehr so aufgefallen, eben Sachen, die ich mit 15, 16 erlebt habe, wo ich mich wirklich selber manchmal ein bisschen hochnehme. Und vielleicht, wenn man sich dort mal ein bisschen tiefer würde, darüber Gedanken machen und das reflektieren, dann habe ich auch in letzter Zeit gemerkt, okay, das hat vielleicht auch einen Grund, dass ich das ab und zu mache. Aber eben Humor, was man jetzt nicht direkt mit so einer Unsicherheit verbinden würde, das haben wir jetzt einfach gerade irgendwie, das ist mir jetzt gerade aufgekommen, wo du das gesagt hast, hey, das ist ja etwas, was ich heutzutage noch mache, auch wenn ich schon viel reflektiert habe, mich entwickelt habe. Das ist auch ein Prozess, den ich noch nicht ganz abgeschlossen habe. Deswegen habe ich das einfach sehr, sehr spannend gefunden. Denkst du auch, dass du bei dir, weil du weißt, dass Männer ein bisschen mehr brauchen, dass man sie vielleicht ein bisschen mehr aufwärmen muss, dass man ihnen ein bisschen mehr Zeit geben muss, ist das auch ein Teil vielleicht ich weiß jetzt nicht, ob man Strategie nennen kann, dass du genau weißt, hey, okay, heute kommt vielleicht ein Mann, vielleicht muss ich dem ein bisschen mehr Zeit geben, bis ich ein bisschen an den Kern des Problems ankomme. Oder ist das etwas, was du immer individuell beurteilst?
Also am Anfang der Beratung ist es ja auch ganz wichtig, ich sage jetzt, das ist jetzt egal, ob eine Frau oder ein Mann vor mir sitzt, dass man viel investiert auch in Beziehungen, in die beraterische Beziehung. Also das heisst, dass man versucht, dem Gegenüber fest zu vermitteln, dass man interessiert ist, dass man die Person ernst nimmt und der anderen Person ermöglicht, auch ein Vertrauen aufzubauen. Also das heisst, wir sind mir oder auch meinen Kolleginnen und Kollegen ist es ganz wichtig, dass man ihnen den Raum gibt, um zu erzählen und wir sehr, ja, als neutrale Personen auch sehr wertfrei dem gegenüberstehen. Und da glaube ich, ist das so wie die Basis, die es immer braucht, um sich überhaupt zu öffnen, sei es als Mann oder als Frau, ja, um wie einem anderen zu vermitteln, hey, ich verstehe dich, ich nehme dich ernst, du interessierst mich und ich tue nicht Werte und es geht um dich.
Ich denke auch genau, dass der Punkt von dieser therapeutischen Beziehung, dass das eben ein bisschen das Fundament braucht, eben damit man das Vertrauen schafft zwischen Therapierenden und Therapeut, dass man dann eben schafft, auch ein bisschen an den Kern des Problems anzukommen. Und das ist natürlich, wie du gesagt hast, auch wieder bei jedem sehr, sehr individuell. Man kann jetzt auch nicht pauschalisieren, aber ich denke auch jetzt in meinem Kollegesumfeld, dass es schon manchmal bei vielen Leuten oder jetzt bei vielen Kollegen einfach ein bisschen mehr braucht, bis man mal ankommt, dass jemand wirklich sagt, hey, es geht mir nicht gut oder ich habe das Problem. Wenn wir jetzt ein bisschen mehr auf die konkreten Probleme eingehen, was sind so die Themen, die Männer am häufigsten zu dir bringen? Und was sind so vielleicht ein bisschen verdeckte Themen, die ein bisschen hinter der Fassade liegen, die erst nach einer gewissen Zeit aufkommen? Das, was dir gerade so ein bisschen in den Kopf schiesst, wenn du an das denkst.
Also ganz häufig kommen Leute mit sogenannten Leistungsthemen. Oder? Leistung ist etwas, wo ganz häufig thematisiert wird, wo gerade auch bei Männern, wo die eingeschränkte Leistungsfähigkeit mal angesprochen wird, stellt fest, dass man vielleicht Bachelorarbeit einfach nicht zum richtigen Zeitpunkt fertig bringt oder dass man so ein bisschen prokrastiniert, dass man nicht für sich kommt oder dass man Präsentationen nicht fertig hat, dass das Lernen nicht so richtig gut funktioniert oder vielleicht sogar auch, dass man körperlich nicht mehr gleich leistungsfähig ist. Und das ist ganz oft so ein Einstiegsthema, sage ich jetzt einmal, wo man auch gut darüber reden kann, gerade so auch in dem Umfeld von Uni, wo ja der Leistungsaspekt präsent ist. Und ja, da braucht es manchmal ein bisschen Nachfragen und über viele Fragen kommt man manchmal auch so ein bisschen zu anderen Themen, die sich dahinter verstecken. Ich sage jetzt mal, da geht es um Selbstwertthematiken, das ist sicher ein Thema. Wer bin ich, wo will ich hin, was ist mir wichtig, wie will ich leben? Aber es geht oftmals auch um Beziehungsthemen oder vielleicht auch um ungelöste Konflikte. Ja, so ein bisschen auch um solche Sachen, also um Attraktivität, auch der ständige Vergleich, den man ja hat mit anderen. Genüge ich? Also es ist ganz oft die Frage, genüge ich? Bin ich gut genug? So, das steht ganz fest im Vordergrund. Aber es kann eben Identitätsthemen, Selbstwertthematiken, so körperliche Erscheinung, wo wollte ich hin? Ja, auch beruflich, wo wollte ich hin? Karriere ist oftmals ein grosses Thema. Und das kommt dann so ein bisschen mit Nachfragen, mit viel Interesse, klingt es dann auch ganz vielen, sage ich mal, sich da zu öffnen.
In dem Fall ist es so ein bisschen so, dass die Themen, die du am Anfang angesprochen hast, eben mit Leistungsdruck, Abgabe der Bachelorarbeit, Deadlines, das ist so ein bisschen nicht ein Deckmantel, aber so ein bisschen, hey, wegen dem bin ich gekommen, aber ich würde eigentlich gerne mit dir über etwas anderes reden. So, ja, vielleicht ein bisschen. Es ist schwierig, das so zusammenzufassen, aber ich könnte jetzt das mir auch vorstellen, dass wenn ich jetzt, gut, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen ein Spezialfall, weil ich mich mit dem Thema auseinandersetze, aber früher, ich glaube, hätte ich mich mit einem inneren Thema von meiner Angst, ich wüsste nicht, ob ich mich direkt hätte können melden, weil ich bin auch einmal aus einem anderen Thema beim Armeepsychologe gewesen und es ist eigentlich die Angst davor, also eigentlich war mein Problem damals die Angst vor dem Tod. Aber ich hatte so Angst, das auszusprechen, dass ich das dem Armeepsychologen nicht gesagt habe. Und ich war eigentlich aus einem ganz anderen Grund da, was für mich nicht so wichtig war. Und habe dann am Ende des Gesprächs dann das noch kurz angeschnitten. Habe dann auch ein super Gespräch gehabt. Das ist mir bis heute geblieben. Also das war im Herbst 2022. Und das hat mir so geholfen, statt dass ich das einfach, das habe ich mir dann gesagt, Kopf Leon, du hättest das einfach direkt damals ansprechen können, hättest viel schneller die Hilfe bekommen, aber einfach die Angst, über irgendetwas zu sagen, vor allem vielleicht noch im Militärkontext. Oh, jetzt bin ich noch in Uniform, männlich, ich muss etwas zeigen, ich will, weiss nicht, damals habe ich vielleicht noch kurz gedacht, ich will vielleicht noch die Offizierschule machen. Ich habe die Schwäche nicht zeigen, obwohl es eigentlich mit dem gar nichts zu tun hat. So ein bisschen. Da merkt man wieder, dass das halt ja auch wirklich greifen kann, so ein bisschen die Angst zum zeigen, dass man Angst hat. Das finde ich schon noch spannend, dass das damals so weit gekommen ist. Jetzt bin ich gerade selber, weil ich in das Beispiel ein bisschen reinverflossen bin, was ich dich zu dem noch wollte fragen. Aber vielleicht hat es für dich einen Moment gegeben in deiner Beratung, und das ist natürlich ganz klar, also im Grund vom Persönlichkeitsschutz von allen Leuten, die bis jetzt bei dir sind, oder vielleicht auch ein persönliches Beispiel, aber hat es für dich einen Moment gegeben, der dich besonders berührt hat? Das kann auch im familiären Umfeld sein, wo jemand zu dir gekommen ist und von seiner Angst erzählt hat. Hast du dort irgendein Beispiel, was du mit uns teilen könntest?
Das gibt es immer wieder. Also ich meine, ich habe es jetzt sehr interessant gefunden, was du, wie du beschrieben hast, wo du gesagt hast, du deine Erfahrung geteilt hast mit, ich bin eigentlich nicht mit dieser Absicht gegangen, mal vordergründig über deine Angst vor dem Tod zu reden, oder? Aber dir ist das ja schon bewusst gewesen, offensichtlich. Das ist ja nicht immer so. Also da bist du vielleicht schon einen Schritt weiter gewesen. Ich finde es immer sehr schön auch und ja, berührend, würde ich sagen, wenn es einem wie gelingt in der Beratung, zu so einem Schritt zu kommen. Also oftmals kommen die Leute mit eben einem Thema, wo sie gerade im Alltag merken, da sind sie eingeschränkt, da belastet sie, da kommen sie nicht mehr gleich fürschen oder sind so Muster, die sich wiederholen. Und durch den Beratungsprozess oder vielleicht auch durch das, du hast es am Anfang gesagt, oder das Fundament, das Vertrauen, das sich hat können, bilden konnte, dass dann den Menschen gelingt, oder vor allem vielleicht auch den Männern, aber natürlich auch den Frauen, sich noch mehr zu öffnen und wie zu realisieren, ja, vielleicht geht es da auch noch um anders. Oder vielleicht steckt da noch eine andere Angst oder etwas dahinter oder eine Unsicherheit, wo einem gar nicht so bewusst war. Und so der Aha-Moment vielleicht auch, oder wie auch selber zu realisieren, okay, es äußert sich vielleicht in dem, dass ich nicht mehr gleich leistungsfähig bin, aber da hat es noch ganz andere Aspekte, wo mich wie so in meiner persönlichen Entwicklung vielleicht auch hindert, das ja, mitzubegleiten oder auch können mitzuerleben, das finde ich immer sehr, sehr berührend. Also eben, es kommen ein Haufen Leute in die Beratung, ja, die vielleicht eine Prüfungsangst haben oder eine Angst in sozialen Situationen, vor anderen Leuten zu reden oder ich überhaupt sich irgendwie zu zeigen. Und wenn man da noch ein bisschen tiefer gehen kann oder nachfragen, dann kommen da manchmal noch sehr persönliche und sehr private Aspekte zum Vorschein. Und das finde ich immer sehr berührend, wenn es einem gelingt, dass sich das Gegenüber so sicher und so gut aufgehoben fühlt, dass es sich so öffnen kann. Ja.
Würdest du in dem Fall sagen, so einen Aha-Moment, den du vorher betitelt hast, dass das auch so ein bisschen, nicht eins von den Zielen, aber doch auch so ein bisschen Ziel von der Beratung ist, dass man schafft, bei der Person, die gegenüber ist, dass die Person erkennt, aha, um das geht es eigentlich, das ist vielleicht Angst und das habe ich jetzt mit deiner Hilfe durch das Gespräch können erfahren. Ist das so ein bisschen ein Ziel, das du verfolgst, jetzt, wenn es um das Thema Angst und Unsicherheit geht?
Ja, es ist sicher ein Ziel, sage ich mal, dass die Leute, die in die Beratung kommen, wie verstehen, warum dass sie vielleicht irgendwo anstehen oder warum dass der Leidensdruck entstanden ist, wo sie gerade im Moment damit beschäftigt sind und sie vielleicht auch blockiert und hindert. Und ja, es ist nicht immer gleich ein Aha-Moment, aber so, das ermöglicht ja, wenn wir das Verständnis da ist, dann auch wieder neue Perspektiven oder neue Lösungsmöglichkeiten, neue Handlungsspielräume, wo sie dann in der persönlichen Entwicklung können weiterbringen können. Und ich glaube, der Moment ist ganz wichtig, weil dann kann man wie wieder für sie schauen und gemeinsam oder durch entsprechende Fragen kann es gegenüber dann auch neue Ideen entwickeln, wie sie das Leben vielleicht neu könnte gestalten oder ein bisschen etwas verändern, wo sie dann auch weiterkommen und sie ein bisschen können, wie soll ich sagen?
Vielleicht auch, wenn ich da gerade einhaken dürfte, ich finde das extrem interessant, wenn ich jetzt darüber nachdenke, habe vorhin auch mal gedacht, hey Leon, wieso eigentlich nicht Psychologe, du bist sehr empathisch, du redest sehr gerne mit Leuten, du gehst gerne mit Leuten in tiefere Gespräche und was ich denke, was sehr interessant ist, viele Leute beklagen sich ja immer, hey, mein Berufsalltag ist ein bisschen monoton, er wiederholt sich oft, ich weiss nicht, wenn man Buchhalter ist, dass man wieder die gleichen Zahlen analysieren muss, haben wir ja, ich meine, ich weiss jetzt nicht, Garten im Gartenbau schafft, dass man immer wieder das Gleiche macht. Ist es bei dir so, was es vielleicht spannend macht, dass du mit so vielen unterschiedlichen Geschichten zusammen schaffst, dass immer wieder eine neue Person dort hockt und es zwar vielleicht um die gleichen Themen geht, aber jeder einen anderen Hintergrund hat? Macht das vielleicht im Berufsalltag auch ein bisschen spezieller oder ist das etwas, was man sagen kann, das macht vielleicht das Berufsfeld von einem Psychologen auch attraktiv? Natürlich, es gibt ja noch ganz viele Schattenseiten, das muss man auch offenlegen. Das ist der Grund, wieso ich mich damals dazu dagegen entschieden habe, so ein Studium anzugehen, weil ich Angst gehabt habe. Und das ist eigentlich eine Frage, die ich dann am Schluss vom Podcast noch stellen würde, weil mich das auch sehr, sehr wundern nimmt. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass ich die Erfahrungen, die mit Leuten mitnehmen, ich habe so ein grosses Herz, habe ich manchmal das Gefühl, dass ich das wie nicht abschalten könnte, so vom Beruf zu meinem privaten Leben. Aber eben, zu dem später. Denkst du, das ist etwas Spezielles an deinem Beruf, dass du immer wieder Leute hast mit ihrer eigenen Geschichte? Und ist das auch vielleicht für dich ein Grund gewesen, dass du sagst, hey, mein Berufsalltag ist und bleibt auch wirklich fortgehend spannend?
Absolut. Also ich finde es unheimlich spannend, die verschiedenen Geschichten zu hören, die verschiedenen, sage jetzt mal, Herausforderungen, wo Leute konfrontiert sind. Das macht es extrem interessant. Man weiß ja auch nicht, wenn jemand in Beratung kommt, ist oftmals nicht klar, was Thema wird sein. Vielleicht ist das Thema auch am Anfang von einer Beratung, eben, wie ich vorher gesagt habe, das Thema Leistung oder so. Und dann geht es wie weiter. Also man weiß eigentlich nie, was einem erwartet. Und gleichzeitig begegnet einem oftmals ja ein Spektrum, das eigentlich das ganze Leben abdeckt. Also es geht ja oftmals nicht nur jetzt hier bei uns, die psychologische Beratungsstelle von der HSG, um Themen wie Leistung, Lernen, Prüfung, Karriere, sondern es ist wirklich sehr, sehr breit und das macht es unheimlich spannend und das, ich freue mich auch jeden Tag, um arbeiten zu gehen, weil ja, also das Interesse an Menschen ist da und man erfährt tatsächlich sehr viel, wo man auch für sich selber einordnen muss. Das gehört zu den professionellen Rollen, aber das ist etwas Wertvolles, finde ich, und auch macht auch, oder es beinhaltet auch sehr viel Sinnhaftigkeit, dann schlussendlich jetzt für mich persönlich in diesem Beruf zu arbeiten.
Das ist ja so ein Ziel, was sehr, sehr viele Leute, unter anderem natürlich auch ich, probieren zu erreichen, dass man sagen kann, hey, das, was ich mache, das erfüllt mich und das macht mir wirklich Spass. Und dass es auch nach einer gewissen Zeit so ist, dass ich sage, ich gehe gerne arbeiten. Ich denke, das ist auch bei uns jungen Männern ein grosses Thema, vor allem auch ja, in Bezug auf Social Media, Erwartung durch die Eltern, Erwartung durch Kollegen, vielleicht auch das soziale Stigma, dass man heutzutage sehr schnell sehr viel Geld machen muss, beispielsweise. Ich meine, da gibt es tausende von Einflüssen, die auf uns wirken. Ich meine, ich habe es jetzt bei mir selber gemerkt, ich bin jetzt auch noch gerade dran, dass ich einen Lehrgang in der Moderation starte, in einem Radiostudio, so ein bisschen einen ganz anderen Weg gehen, als jetzt da typischerweise über das Studium in der Betriebswirtschaftslehre oder HSG, was ich jetzt auch im Master noch wird weitermachen, aber trotzdem vielleicht schlage ich noch einen anderen Weg ein, dass ich wirklich so ein bisschen die Leidenschaft für mich entdeckt habe. Wie du sagst, eben, du bist ja zuerst Lehrerin gewesen, das hat dir Freude gemacht und nachher bist du dann auf deinen Weg zur Psychologin gekommen. Ich finde das eigentlich mega schön, wenn man das kann vermitteln kann, dass es wirklich auch, ja, manchmal, es muss nicht von Anfang an alles schon perfekt sein, dass man auch in einer gewissen Zeit dann noch das erreichen kann, was man sich wirklich vorgenommen hat. Wenn wir jetzt wieder ein bisschen zurück zum Thema kommen, dann ist es ja oft so, auch noch heutzutage, dass man sagt, oder dass man als Mann hört, hey, du musst stark sein und andere haben größere Probleme als du. Wie wirkt sich unser heutiges Rollenbild und das Stigma aufs Eingestehen von Unsicherheiten bei Männern aus, nach deiner Erfahrung?
Ja, das Rollenbild ist, glaube ich, immer noch recht präsent, oder? Eben, wie ich schon gesagt habe, man lernt wahrscheinlich als Mann sehr früh, hey, du musst stark sein, Zweifel zeigen ist eine Schwäche, du musst orientiert sein, du musst wissen, wo du willst annehmen, alles andere passt wie nicht. Und darum geht es manchmal, glaube ich, auch recht lang, eben, bis Männer über Unsicherheit oder vielleicht Ängste reden, auch nicht gern vielleicht in Gruppen. Also, du hast es vorher mit dem Militär beschrieben, dass vor allem in Männergruppen nicht so gern über Sorgen oder Ängste geredet wird. Freundschaften unter Männern unterscheiden sich vielleicht auch ein bisschen von Frauen. Oder? Es läuft viel über Aktivitäten, über Humor. Und ja, eben gegen aussen zeigt man sich dann vielleicht sehr stark und verdrängt dann oder versucht es irgendwie auch zu rationalisieren, wenn man irgendwo eine Unsicherheit oder eine Angst verspürt. So, dass es eben relativ lang geht, bis jemand darüber redet. Bis dann vielleicht der Körper reagiert oder man merkt, man ist nicht mehr gleich leistungsfähig. Man entwickelt vielleicht sogar Schlafstörungen oder wird schneller hässig. Man hat ein bisschen eine kürzere Zündschnur, das wird auch ganz oft beschrieben, ich weiss gar nicht, was los ist mit mir, so ein bisschen Detail. Und ja, natürlich der ständige Vergleich, auch in so Statusgruppen, sage ich mal, oder vielleicht auch hier an der Uni, wo eben, man hat das Gefühl, die anderen, die arbeiten es alle, die sind besser, die kann dem nicht genügen, oder auch Social Media, wie du vorher erwähnt hast, die ständige Vergleichbarkeit und Sichtbarkeit von vermeintlichem Erfolg, Attraktivität, Fitness und so weiter, das trägt sicher dazu bei und erhöht den Druck, dass man als Mann das Gefühl hat, ich muss stark sein, ich muss kompetent wirken, ich darf keine Schwäche zeigen, ich muss immer wissen, was ich will. Genau. Und ja. Mhm.
Der ständige Vergleich, ich glaube, das ist bis jetzt in allen von meinen 5 Aufnahmen, die ich jetzt gemacht habe, gut im Trailer noch nicht, aber sicher schon mal kurz vorkommen, das ist etwas, ja, was ein bisschen die Schattenseite von unserer Generation ist, eben Social Media, die ständige Erreichbarkeit. Man sieht alles über Kollegen. Man kann eben natürlich auch, wie stark man sich offenbart. Ich habe einen Kollegen, der zum Beispiel ein Club-Handy benutzt. Und wenn ich den Instagram-Account jetzt für Let's Talk Deep nicht hätte, würde ich das gerne mal ein Zeit ausprobieren. Einfach wieder ein Nokia. Du hast nur dein Nokia. Leute, die dir wichtig sind, können dich erreichen, wenn etwas ist. Wenn du SMS schreiben musst, brauchst du etwa 30 Klicks, bis du mal irgendwie ein Hallo, wie geht's dir schreibst. Und es ist aber schon so, dass Social Media selber einen riesen Einfluss auf das hat. Eben das ständige Vergleichen, die Sichtbarkeit von anderen Menschen, auch sehen, okay, der sieht jetzt vielleicht nochmal ein Stück besser aus, er hat mehr Geld oder auch einfach, man sieht immer alles sehr oberflächlich, man hat keinen Eindruck vom eigentlichen Hintergrund und wie die Personen vielleicht dazu gekommen sind. Auch mit dem Severin oder in einer Folge, wo ich alleine war, habe ich auch mal gesagt, ich habe auch jemanden gehabt, damals in der Kantizeit, der ist einfach wirklich körperlich parat gewesen, wirklich super parat. Und ich war immer ein bisschen eifersüchtig und habe gedacht, ah ja, der hat irgendwie gute Genetik. Ist sicher auch der Fall, aber der war in der Sportschule gewesen, der hat 6-7 Mal Sport pro Woche gemacht und das habe ich mir vorher gar noch nicht so tief überlegt. Für mich war die einfache Antwort gewesen, der sieht einfach besser aus und er macht weniger, was weiß ich. Bis ich mir wirklich mal überlegt habe, hey, der ist auf der Sportschule, er ist Profisportler, er hat seine Ernährung angepasst, Sachen, die ich alles nicht gemacht habe. Und jetzt für dich auch aus der Sicht von einer Psychologin, vielleicht zuerst noch, weil das ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen. Damals zu deiner Zeit, ist es noch anders gewesen? Würdest du sagen, dort haben Männer weniger den Vergleich untereinander gehabt, wo Social Media noch nicht so stark geht? Kann man sagen, hey, dort ist, man sagt immer, früher ist alles besser gewesen. Ist das etwas, was du wirklich auch, ich weiss, du kannst das auch jetzt nicht mit Zahlen belegen, das ist ja gar nicht das Ziel, mehr aus deiner subjektiven Wahrnehmung, ist es dort noch nicht so ein Ding gewesen unter den Männern, dass man so ein bisschen den Druck gegenseitig hat, weil Social Media noch nicht gegeben hat?
Social Media erzeugt ja nicht nur bei Männern grossen Druck, oder? Also die Vergleichbarkeit, die spüren ja auch Frauen, oder? Also und was dann tatsächlich eben dahinter steckt, oder? Du hast es vorher gesagt, oder? Ich habe dann gemerkt, oder? Der geht halt 6-mal in der Woche trainiert, oder? Man sieht ja nur so vermeintlich nur das Perfekte über Social Media und nimmt das eigentlich als Realität dann vielleicht auch wahr. Aha, die ist immer so oder der ist immer so, der ist wirklich viel besser, der schafft alles viel besser, der sieht besser aus, der ist fitter, der ist und so weiter. Und ich glaube, das verstärkt eigentlich einfach nur den Druck. Vergleichen ist ja, ich meine, das fängt ja schon im Kindergarten an oder noch früher, das ist wie ein natürlicher Prozess. Es hilft auch, sich selber wie so ein bisschen zu orientieren, wo stehe ich und auch sich zu motivieren, weiterzugehen. Es ist auch so ein bisschen vielleicht das Lernen am Modell. Aha, schau, der schafft es auch, ich kann das vielleicht auch, oder? Das hilft einem auch, sagen mal, sich, ja, vielleicht, dass man Neues wagt. Also der Vergleich ist auch vor Social Media schon da gewesen. Also vor allem auch, man bewegt sich ja dann je nach Alter auch in entsprechenden Gruppen, Peergroups, die ganz wichtig sind für die Entwicklung, wo man sich auch vergleicht und sich daran orientiert. Das kann etwas sehr hilfreich sein. Und ich glaube, jetzt mit Social Media hat das einfach wahnsinnig zugenommen, weil das so omnipräsent ist und auch so ein bisschen die Selbstoptimierung auch ganz stark so ein bisschen im Vordergrund steht, wo man das Gefühl hat, man muss eben aufgrund von dieser Sichtbarkeit von Erfolg, von Perfektion, dass man da muss mitheben. Das glaube ich schon, das hat zugenommen. Aber so das Thema Vergleichen, das hat schon immer, also ist ein Teil von unserem Leben. Und man bewegt sich ja auch immer in Gruppen. Also man ist selten eigentlich nur immer allein unterwegs. Also man hat immer irgendwelche Referenzen, Referenzmodelle oder ein Gegenüber, wo man sich daran orientieren kann. Und das muss per se nicht schlecht sein, aber mit Social Media hat das mit Sicherheit zugenommen.
Ich glaube auch, was ein bisschen der Fluch an ganz Social Media ist, dass die Algorithmen so gut auf uns zugeschnitten sind. Eben jetzt am Beispiel von mir. Ich habe wieder stärker angefangen mit dem Triathlon-Training. Auf einmal schaue ich einen Triathlon-Post an, werde ich nur noch zugeschüttet mit dem Leuten, die in unter 4,5 Stunden 73 Ironman machen, was eine absolut unfassbare Zeit ist und eine extreme Vorbereitung braucht. Und weil ich das so oft gesehen habe, ich dann das wirklich meine Realität übernommen. Ah, Leon, du hast nur 6 Stunden 10 Minuten gehabt, da ist einer 1,5 Stunden schneller gewesen. Und dann hat das auch wieder eigentlich, also hat das einen Druck in mir ausgelöst, so, hey, Scheiße, du musst mehr machen, du musst mehr trainieren. Obwohl das eigentlich so unnötig ist, weil es die Schönheit vom Erfolg gar wieder wegnimmt. Hey, ich darf jetzt einmal stolz sein, dass ich das durchgezogen habe, dass ich dort etwas erreicht habe. Und nicht einfach nur gerade wieder den Vergleich suchen, ah, der ist noch besser. Wie gesagt, der Unterschied von mir und ihm, ich habe noch ein Studium nebendran gehabt, ich habe vielleicht 3-4 Mal in der Woche triathlon-spezifisch trainiert. Die Person trainiert seit 2 Jahren nur auf das.
Genau, aber ich habe mich jetzt gerade gefragt, Leon, in der sogenannten analogen Welt, wie gehst du mit dem um? Also du hast die Vergleiche auf Social Media. Wie findet denn ein Austausch statt jetzt in deiner Erfahrung mit den Kollegen über so Themen vielleicht? Also wird das überhaupt angesprochen? Redet man darüber? Oder was ist denn deine Erfahrung?
Wenn du jetzt analoge Welt, ich meine jetzt sagen wir mal Social Media, meinst du die Vergleiche jetzt nur triathlon-spezifisch oder einfach allgemein Social Media?
Ganz allgemein, oder? Ich meine, der Algorithmus, der ist so individuell abgestimmt auf jeden, oder? Also das ist ja dann auch nicht mehr die Realität. Also man muss ja irgendwo können relativieren, ob jetzt das im Sport ist oder bei anderen Themen. Und das beschäftigt ja dich auch, oder? Das beschäftigt ja alle. Und man merkt ja dann irgendwo, hey, ist das jetzt wirklich so? Oder wo stehe denn ich? Und gibt es da einen Vergleich? Was für Themen auch immer, sage ich jetzt mal, wo du dann auch besprichst? Mit Freunden, mit Kommilitonen, mit deiner Familie?
Ich glaube, ich konnte da in der letzten Zeit ein relativ gesundes Mass entwickeln mit so einer eigenen Strategie, dass ich mir wirklich sage, also ich verbinde das immer mit der Reflexion, dass ich ein bisschen tiefer probiere zu denken. Ich habe eine Cousine in London, sie ist auch Psychologin, sie hat mir den Tipp gegeben, Leon, schau nicht nur immer an, sondern nimm dir wirklich Zeit. Man kann ja nur einfach sagen, ja, think deep, die meisten Leute machen es dann aber gar nicht. Sondern wirklich, ich gucke an, okay, ich habe jetzt gesehen, der Typ hat 4 Stunden 30, jetzt bei einem Ironman 70-30 gehabt. Dann schaue ich vielleicht mal kurz seinen Instagram-Account an, former pro Triathlete, ist nur schon für mich ein erster Anhaltspunkt, wo ich merke, hey, der hat das mal professionell gemacht. Oder auch, eben, dann setze ich mich in meinen Kontext, ich habe viel weniger trainiert, ich bin vielleicht auch einfach grundsätzlich allgemein ein bisschen schwächer im Ausdauersport, ich habe vielleicht auch nicht die gleiche Leidenschaft können entwickeln, ich probiere mehr mich selber nicht mehr zu stark in Vergleich setzen, indem ich mir rational aufzähle, wieso ich jetzt zum Beispiel schlechter bin als die Person. Und dann ist das für mich auch völlig in Ordnung, weil ich bin ein sehr rational denkender Mensch. Mich kann man immer mit Zahlen catchen. Ich bin auch sehr gefühlvoll, ich bin sehr emotional, aber trotzdem, wenn man mich überzeugen will, sei es jetzt bei politischen Themen, bin ich sehr zahlenbasiert. Und dann ist es für mich am einfachsten, wenn ich mir wirklich dann aufzähle, hey, er hat das, das und das besser gemacht als ich. Dementsprechend ist das Resultat besser. Wenn ich jetzt an meine Kollegen denke und unser Umfeld, ist eigentlich noch spannend, ist eine sehr gute Frage, weil wir reden nicht so oft darüber, wenn wir jetzt Leute auf Instagram sehen. Ich glaube, das behalten oft Leute ein bisschen bei sich selber, weil jeder hat auch ein bisschen einen anderen Algorithmus, jeder sieht ein bisschen andere Sachen. Eben aber zum Beispiel sehr grosse Kultur, dass Männer heutzutage sehr schnell eine Firma gründen müssen, viel Geld verdienen müssen. Ein Startup aufbauen und dann auch das präsentieren. Aber das Ganze, sagen wir, die Dropshipping-Ära, die jetzt hier aufgekommen ist, einfach mit sehr jungen, vermögenden Männern, das hat auch damals einen Druck in mir ausgelöst. Und das habe dann ich mich wieder relativiert, okay, Leon, du hast vielleicht ganz andere Ziele. Was ist eigentlich das wirkliche Ziel hinter diesen Leuten? Und was halt oft war, natürlich lange noch nicht für alle, dass auch viele Leute so probiert haben, Geld mit diesen Kursen zu machen und das eigentlich gar nicht die Intention war, irgendwie ein Geschäftsmodell verkaufen, sondern mehr ein Gefühl verkaufen, hey, wenn ich das Gleiche mache wie du, dann werde ich reich, aber am Ende des Tages will man einfach den Kurs verkaufen, dass man wieder Geld macht. Und deswegen, kurz gesagt, ich probiere einfach die Sachen stärker zu analysieren und mich nicht einfach nur mit dem ersten Eindruck irgendwie zu verunsichern lassen, dass jetzt jemand besser war als ich und auch, dass ich Freude empfinde, das habe ich auch lernen müssen, dass wenn jemand anders Erfolg hat, ja, es ist nicht immer so. Ich bin auch manchmal eifersüchtig. Das ist ja, denke ich, ganz normal. Man kann nicht immer jetzt nur sich über alles freuen. Man will auch mal selber weiterkommen. Aber trotzdem, dass wenn ein Kollege etwas erreicht hat, dass wenn jetzt jemand 15 Kilo abgenommen hat, dass jemand jetzt auch letztens hat ein Kollege von mir eine super Zeit gehabt bei seinem Ironman. Und da bin ich innerlich wirklich so erfüllt gewesen, dass der das geschafft hat und nicht mehr irgendwie eifersüchtig wie früher.
Ja, das ist sehr bewundernswert, oder? Und wenn einem das gelingt, wie können eben das rationalisieren oder in dem Moment in Relation stellen zu der eigenen Welt und zu den eigenen Möglichkeiten, dann glaube ich, ist man schon, ja, schon einen Schritt weiter und nicht so gefangen in dieser Ambivalenz, oder? In dem Druck, in dem Leistungsdruck, weil ganz oft passiert es ja dann auch, dass wenn man das sieht und vor Augen geführt bekommt von Insta oder so, wie was eigentlich möglich wäre, rein theoretisch, und mir dann eigentlich dem immer hineinrennt, oder? Also man will immer besser sein, man gibt immer mehr und probiert, weil es wird von außen einem vermittelt, was dann erwartet könnte werden. Und wenn das nicht gelingt, dann entsteht eine grosse Ambivalenz, ein innerer Druck. Und ja, man hat dann immer mehr das Gefühl, ich genüge nicht, ich schaffe es nicht. Und vielleicht wird ja gar nicht immer so oft darüber geredet, oder? Und austauscht unter Männern. Also hat man vielleicht auch nicht gar nicht so oft den Spiegel, dass das andere auch nicht gelingt. Und rennt dann dem immer mehr hinterher. Und das kann dann einen grossen Leidensdruck verursachen, weil man das wie auch nicht kann einordnen kann. Und dann, ja.
Siehst du in dem Fall da gerade so eine direkte Verbindung zwischen dem Thema Leistungsdruck und dem Thema Unsicherheit, dass durch der Leistungsdruck, aber jetzt als Beispiel, wo im letzten Podcast hatten, dass sich das dann auch aufbaut und dann in einer Unsicherheit wieder auslöst. Ich meine, das war ein bisschen gleich wie mir. Du hast ja auch, wir haben ein bisschen zusammen geredet mit dieser Zeit. Eben Bachelorarbeit, viel Sport, Podcast. Einfach der Druck, dass man alles erreicht. Und ich habe schon gemerkt, dass es dann ein bisschen an meiner Psyche genagt hat mit der Zeit. Wäre jetzt gerade schwierig, in dem Moment ein Gefühl zu beschreiben, wo das gut definiert, aber ja, schon manchmal ein bisschen die, doch eigentlich kann ich es beschreiben, ein bisschen die Angst vor dem Versagen. So, das habe ich auch dann irgendwann mal meinen Eltern gesagt, dass ich einfach Angst habe, hey, ich habe mir so viel vorgenommen, dass ich einfach Angst habe, das nicht zu erreichen. Und das ist auch der Druck, das ist wieder das persönliche Ding, dass ich mir das selber aufgebaut habe, weil ich auch super Eltern, die mich nie unter Druck gesetzt haben mit irgendetwas. Ich habe zum Glück jetzt auch alles geschafft, dass ich alles erreicht, was ich mir vorgenommen habe. Aber ich hatte schon ein bisschen Angst gehabt, dort wirklich zu versagen. Und Kopf, ich habe mir so viel vorgenommen und dann bin ich wirklich ein bisschen schwach geworden. Aber wo siehst du genau nochmal die Brücke zwischen Leistungsdruck und Unsicherheit?
Also Männer definieren sich ja oftmals sehr stark über Leistung. Und das heisst, der Selbstwert wird dann an Leistung gekoppelt. Und das führt dann ganz oftmals dazu, oder, dass die Angst vor dem Versagen, vor dem Nicht-Bestehen, vor dem Nicht-Genügen, dass die einem sehr stark belasten kann. Weil eben, da sind Erwartungen da, vielleicht nicht einmal von außen, so, aber auch ja, man sagt oft, ich mache mir den Druck selber und gleich sind ja da implizite Erwartungen auch von der Gesellschaft da, vielleicht auch so, wie man aufgewachsen ist. Und die Angst vor Fehlern oder nicht können bestehen oder vor dem Scheitern, die ist oftmals sehr gross. Ja, weil bei Männern Leistung ist das, was man gegen aussen zeigt. Und wenn ich nicht leiste, dann bin ich nicht genug, dann bin ich nicht gut. Ja, also da sehe ich einen ganz grossen Zusammenhang. Und das ist ja eben auch das, wo viele dann vielleicht auch unsere Unterstützung aufsuchen von der psychologischen Beratungsstelle, weil sie merken plötzlich, ich bin immer gleich leistungsfähig. Und das macht etwas mit einem.
Wenn jetzt da ein Mann, ein Kollege, irgendjemand die Heim zulässt und gerade merkt, hey, da sehe ich mich ein bisschen wieder, ich merke gerade, ich habe mit einem gewissen Angstthema, komme ich nicht weiter. Was wäre für dich so ein First Step, wo man könnte unternehmen. In dem Sinne jetzt nicht, dass man sagt, okay, vielleicht wenn es dann wirklich schlimmer wird oder wenn man dann wirklich gewisse Zeichen erkennt, dass man dann sich auch professionelle Hilfe sucht. Aber was ist so etwas, was man im Moment machen kann? Jetzt vielleicht, ich denke auch da wieder sehr individuell abhängig, welche Angst das man hat. Aber vielleicht gibt es so etwas, wo du so ein bisschen jemandem auf den mitgeben kannst, so ein bisschen Medizin, kannst du so ein bisschen, wie sagt man dem, First Aid. Was kann man machen, wenn ich jetzt eine starke Angst empfinde oder eben so einen Angstzustand erlebe?
Also wenn du schon realisierst, da ist irgendeine Angst, eine konkrete Angst oder vielleicht auch noch nicht ganz so konkret, eher noch ein bisschen diffus von etwas Bestimmtem, dann denke ich, kann man den Schritt schon wagen, auch entsprechende Unterstützung schon einzuholen. Also wir sind ja von der psychologischen Beratungsstelle sehr niederschwellig, also dass man vielleicht sich einmal versucht, jemandem anzuvertrauen, die einem gar nicht kennt, eine neutrale Person.
Vielleicht noch kurz, was ja. heisst niederschwellig für die Leute, dass die das wissen? Weißt du? Weil in dem, weil mir ist es klar, aber es ja. gibt oft noch schon mal jemanden, der gesagt hat, hey Leon, du hast dort etwas erwähnt, aber das habe ich gar noch nicht gehört. Was hast du gemeint? Aber was bedeutet niederschwellig in diesem Kontext?
Also wir sind sehr unkompliziert zu erreichen. Wir können uns ein E-Mail schreiben, wir kommen sehr schnell eine Antwort über und innerhalb von, sag jetzt mal, ja, sicher 2 Wochen Ersttermin. Es kostet nichts. Es wird vertraulich alles behandelt, selbstverständlich. Und da können wir mal so ein bisschen schauen, in meinem ersten Schritt auch, ist das wirklich der richtige Ort? Und eben, wir sind Personen, die neutral sind. Wir werten nicht. Wir stehen nicht in persönlicher Beziehung mit den Studierenden, mit den Mitarbeitenden. Also das ist und sehr schnell erreichbar. Das ist sicher, kann man sagen, sehr niederschwellig.
Da auch sehr wichtig für alle Jungs oder alle ja, Bros, die jetzt hier zuhören, das ist etwas, was nicht immer so einfach zuzugeben ist, vielleicht vor allem, und das kann ich jetzt von mir behaupten, wenn man vielleicht auch mit einer Frau über das Thema redet, aber ich glaube, so wie man in sehr vielen psychologischen Beratungsstellen aufgenommen wird, kann es wirklich sehr sinnvoll sein, dass man sich irgendwann einmal Hilfe sucht, wenn man merkt, dass es nicht weitergeht und nicht aus dieser Angst. Man muss es ja eigentlich auch noch niemandem erzählen. Wie du sagst, ich unterstehe ja auch die Schweigepflicht. Das ist korrekt, oder? Korrigiere mich, wenn etwas falsch ist. Dass man sich wirklich einmal sagt, hey, vielleicht sollte ich diesen Schritt einmal wagen, dass mir jemand professionell hilft. Gibt es Sachen, wo du siehst, dass Männer sich manchmal probieren zu helfen bei ihren Problemen, aber da, wo die Sachen noch viel verschlimmern? Ich weiß nicht, wenn ich jetzt vielleicht da denke, dass man das probiert mit übermäßigem. Das ist zum Beispiel bei mir so eine Sache gewesen, wenn es mir amigs nicht so gut gegangen ist. Sport ist ein Therapeut für mich. Ich habe mittlerweile ein gesundes Mass gefunden. Mhm. Aber es hat Zeiten gegeben, die ist wirklich, ich weiß nicht, habe ich mich schlecht gefühlt, wegen einem, das war damals irgendwo der Sick gewesen, wegen einem Mädchen, wo man irgendwie nicht zurückgeschrieben hat. Und da habe ich exzessiv angefangen, Sport zu machen. Weißt du, dass es irgendwo auch Sachen gibt, wo man sagt, hey, ist vielleicht gut gemeint, aber bringt vielleicht nicht etwas. Kommt dir gerade ein Beispiel in den Sinn?
Ja, du sprichst etwas ganz Wichtiges an, oder? Also Männer haben ja oftmals so ein bisschen das Gefühl, sie müssen alles mit sich selber ausmachen. Ich muss das allein lösen, ich brauche keine Unterstützung, ich brauche keine Hilfe, ich mache das jetzt allein. Und dann gibt es ganz häufig die Überkompensationen, oder? Durch Sport, durch Leistung, durch Perfektion bei der Arbeit, wo einfach immer mehr, dass man sich dort wieder selbstwirksam und gut fühlt, dass man eben etwas schafft. Und das kann dann sehr schnell zu viel werden, wie du auch gemerkt hast, oder? Also man versucht auf einer anderen Ebene sich wieder gut zu fühlen. Dort, wo man vielleicht noch merkt, dort funktioniert es. Das tut dem Selbstwert gut. Ja, es ist ein Verdrängen, oder? Es kann auch sein, dass man...
Wie sieht es denn aus, wenn du sagst, überkompensieren, dass man vielleicht auch in der Droge landet? Kann das auch etwas sein? Also weißt, vielleicht ist Überkompensation das falsche Wort, aber das... Wenn ich etwas nicht mehr so regulieren kann, dass ich dann vielleicht anfange. Weil Sport ist in den meisten Fällen noch in Ordnung. Meistens kann man sagen, okay, das ist jetzt nicht etwas gleich wie Selbstverletzung oder eben Alkohol, Drogen. Gibt es dort auch eine Verbindung, die man da ziehen könnte?
Genau. Also Sport ist ja per se, sage jetzt mal, etwas ganz Sinnvolles und ganz etwas Wichtiges, eine funktionale, sage jetzt mal, Coping-Strategie. Aber es gibt ganz häufig auch, vor allem bei Männern, dass sie ihre Emotionen, ihre unangenehmen Emotionen versuchen zu verdrängen. Viele kompensieren es mit Suchtverhalten tatsächlich, ablenken. Das kann aber auch, ob das jetzt Substanzen sind oder auch exzessives Gaming oder sich lang aufzuhalten in Social Media. Das sind schon auch ganz häufige Strategien, die dann vielleicht kurzfristig, ich sage jetzt nicht mit Drogen, Substanzen, die vielleicht kurzfristig eine Erleichterung schaffen oder so eine Ablenkung schaffen, aber mittel- und längerfristig natürlich nicht Lösungen sind, oder? Genau. Also eben so, das mit sich selber ausmachen, versuchen, Härte zu zeigen. Also, ich muss jetzt das schaffen, Schwäche zeigen geht gar nicht. Oder eben das Ganze versuchen, auch rationalisieren. Ja, zu verdrängen oder eben sich abzulenken mit exzessiven, anderen, nicht funktionalen Sachen. Das passiert ganz häufig. Statt dass man sich vielleicht eben jemandem anvertraut, das muss einfach im ersten Schritt gar nicht eine professionelle Unterstützung sein. Das kann auch eine vertrauensvolle Person sein, wo man vielleicht eins zu eins vielleicht eine etwas tiefere Beziehung hat, wo man sich sicher fühlt, mal versuchen, sich zu öffnen. Das wäre vielleicht der hilfreiche Schritt.
Es ist schon interessant, wenn man darüber denkt, wie verheerend so etwas auch sein kann. Aber gibt es unzählige Beispiele, wo es dann auch ja, zu Selbstverletzung oder Selbstschutz zum Suizid geführt hat von gewissen Ängsten. Und ich glaube auch da nochmal etwas, was mir selber so, ich habe gewisse handelnsleitende Prinzip, so jetzt habe ich es richtig gesagt, wo ich probiere manchmal so ein bisschen zu implementieren. Und eins davon ist immer zu vergleichen, ist der Aufwand, den ich aufbringen muss, in dem Sinne kleiner als das, was ich bekomme. Oder vielleicht, wenn ich jetzt ein Beispiel machen muss, haben wir jetzt darüber geredet, ist es mir wirklich wert, dass ich aufgrund von einer Angst, sagen wir jetzt, ich habe, was ist vielleicht das Beispiel jetzt, Höhenangst. Nehmen wir jetzt einfach mal Höhenangst. Mhm. Und es ist mir aber so, es liegt mir so ein Stein im Magen, dass ich mich nicht getraue zum Psychologen. Ist es mir die Angst wert, dass ich nachher vielleicht wirklich in einer Ziegesucht lande, dass ich vielleicht anfange mit Alkohol? Und ich glaube, wenn man dort schafft und wenn man vielleicht jetzt all die Leute da draussen, die ein bisschen rational denken, wenn man sich das visualisiert, der Berg von Aufwand oder von Last, der auf einem zukommt, wenn man sich nicht getraut, darüber zu reden und dann wirklich so Probleme landet, die dann verheerende oder ein bisschen stärkere Auswirkungen haben, ist das mir wirklich mehr wert, anstatt dass ich einfach sage, hey, ich überwinde mich jetzt und suche vielleicht einen Psychologen auf. Das ist vielleicht auch so einfach ein Tipp, weil ich finde es immer wichtig, man kann in einem Podcast und sonst in einem Buch überall noch viel sagen. Man muss wirklich auch probieren, Input zu geben, wo die Leute ein bisschen etwas da können anfangen können. So ein bisschen, ich muss das mal noch mir ein bisschen genauer überlegen, wie man das in einem Modell, das gibt es wahrscheinlich auch sicher schon, aber so das irgendwie Effort-Reward-Modell, dass man das so ein bisschen miteinander vergleicht. Eigentlich ist der Ertrag viel, nein, jetzt nicht der Ertrag, aber es ist, jetzt bin ich gerade selber ein bisschen am darüber nachdenken, wie ich das schlau formuliere. Aber sagen wir so, das Problem, wodurch entsteht, ist viel grösser als der Aufwand, den ich mir nehme, um in eine Stunde zu gehen. So. Das fasst jetzt so ein bisschen gut ein bisschen zusammen. Und weil du auch vorher noch von diesen Vertrauenspersonen geredet hast, ich merke jetzt zum Beispiel, ich habe einen Kollegen, dem geht es nicht gut, aber ich bringe es einfach irgendwie nicht an, dass er darüber spricht. Gibt es irgendwie Strategien, Möglichkeiten, die du kennst, wie man auf jemanden zugehen kann, dass sich die Person auch nicht angegriffen fühlt? Weil ich glaube, bei vielen Leuten, die wirklich Angst haben, Angstphobie, ist auch wieder etwas anderes, aber dass sich dann schnell, vor allem Männer, kenne ich selber auch, wo es irgendwie darum gegangen ist, ich habe früher ab und zu Angst gehabt vom, weiß nicht, 3-Meter-Turm. Jetzt zum Beispiel, oder ich bin nicht gern, ich habe so ein bisschen Berghöhenangst gehabt. Da hat man das immer ein bisschen geliebäugelt. Und da habe ich mich sehr schnell angegriffen gefühlt, wenn das irgendjemand erwähnt hat. Gibt es da einen Weg, wo ich ein bisschen auf einen nachhaltigen Weg, wie ich auf jemanden zugehen könnte?
Ja, da gibt es ganz verschiedene Wege. Also ich finde es immer ganz hilfreich, wenn man beobachtet oder wenn man wahrnimmt, dass jemandem nicht so gut geht oder man das Gefühl hat, jemand hat sich vielleicht ein bisschen verändert, verhält sich anders, dass man dann auch vielleicht den Mut selber hat. Es ist manchmal auch nicht so ganz einfach, jemanden anzusprechen, eben aus der Angst, dass der andere sich vielleicht oder die andere Angriffe fühlt. Dass man so ein bisschen bei der Formulierung bei sich bleibt, dass man so Ich-Botschaften formuliert und vielleicht auch mehrmals eine Beobachtung ausspricht. Also mir fällt auf, dass du häufig müde bist zum Beispiel oder ich habe gesehen, dass du das und das vielleicht anders machst als auch schon. Einfach nur eine Beobachtung und nicht eine Anklage oder eine Diagnose stellt, sondern einfach mal bei sich bleibt und eine Beobachtung ausspricht. Also nicht gerade auch schon Tipps wird geben oder ein Problem lösen für den anderen, sondern mehr einfach mal so ein bisschen signalisiert, du musst jetzt auch nicht darüber reden oder so. Aber ich bin da, so ein bisschen signalisiert, ich bin da, ich lasse dir zu, wenn du magst. So das Wertfreie vielleicht auch versuchen zu vermitteln. Das, denke ich, ist ganz hilfreich. Und auch wie so ein bisschen den Druck rausnehmen und bringt vielleicht auch schon ein bisschen etwas ins Rollen beim Gegenüber. Der vielleicht feststellt, aha, anderen fällt es vielleicht auch auf. Oder ja, man kommt ein bisschen reflektieren und wenn man so ein bisschen den Spiegel vorgehalten bekommt, eben durch eine Beobachtung, kann das schon sehr hilfreich auch sein. Ja, und dann vielleicht zu dem Schritt auch führen, dass man darüber redet. Und ja, ich habe auch schon gehört, da kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr auch sagen, als Mann, dass es manchmal auch gar nicht so schlecht ist, wenn man auch direkt etwas anspricht, also eine Beobachtung oder so direkt ausspricht, ohne jetzt da hart oder urteilend etwas zu sagen, aber das auch beim Namen zu nennen. Also nicht um den heißen Brei oder so, sondern wirklich das auch anzusprechen, was man jetzt gerade sieht oder beobachtet. Ja, ohne zu dramatisieren, aber einfach zu sagen, hey, ich bin da und wenn du magst, dass man nicht jetzt sein, kannst du darüber reden. Ja. Wie läuft denn das so bei euch im Freundeskreis?
Ich denke auch da wieder, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich bin ein Typ, wir haben jetzt nicht viele andere Männer, die jetzt hier im Raum sind, deswegen nehme ich jetzt mich als Beispiel. Ich bin immer so einer, das mache ich heute noch, ich probiere mich immer zu rechtfertigen. Egal was es ist, selbst bei kleinen Sachen. Und ich denke, dass es wirklich auch mal gut ist, wenn man einfach mal sagen kann, hey, ich habe Höhenangst, ich habe Angst vor, weiss nicht, Kühe, was auch immer. Weißt du, dass man einfach sagen kann, hey, es ist wirklich so und ich muss mich jetzt mal nicht dafür entschuldigen. Vor allem wieder noch mit den Erwartungen als Mann, dass ich dir sagen kann, hey, Andrea, ich habe Angst, irgendwie klettern gehen und das würde ich jetzt vielleicht vor anderen nicht sagen, dass wirklich einmal das direkte Ansprechen, dass das wirklich helfen kann. Und das braucht Überwindung. Also ich selber scheite noch manchmal dran und dann sage ich mir auch wieder Kollegen, hey, es geht um ganz banale Themen, gar nicht irgendwie um Angst. Leon, du musst dich jetzt nicht rechtfertigen. Oder auch, das war auch schon in der ersten Podcast-Folge, es war irgendetwas gewesen, da habe ich wieder dort etwas dafür entschuldigt. Es ist auch gar nicht so schlimm. Weißt du, es ist manchmal auch ein bisschen im eigenen Kopf, eben wieder das eigene, das Individuelle. Jeder von uns ist anders, jeder nimmt Sachen anders auf. Gewisse Leute sagen einfach, was sie denken, was manchmal auch richtig gut ist. Manchmal sollte man auch vielleicht ein bisschen mehr Einfühlsvermögen haben in gewissen Situationen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, dass ich das richtig verstanden habe, also wie man auf Kollegen zugeht in unserem Umfeld, oder was war deine Frage am Schluss noch gewesen?
Ja, also du hast jetzt angesprochen, oder? Also ich kann mir vorstellen, wenn man es einmal gerade so sagen kann, oder? Also was Sache ist, oder? Wenn du sagst, ich habe Angst vor Höhe, das kann ja sehr entlastend sein. Man hat es wie mal ausgesprochen und es ist wie mal auf dem Tisch und man ist ja oftmals nicht allein. Also Angststörungen oder Angst sind ja sehr verbreitet in der Bevölkerung. Also etwa 20%, also jede fünfte Person ist mit dem in ihrem Leben einmal konfrontiert. Frauen tatsächlich doppelt so häufig wie Männer. Aber das heisst nicht, dass es bei den Männern auch da ist. Nein, mich hat jetzt eher Wunder genommen, wie tönt das für dich? Oder? Also dass man einfach signalisiert, es ist jemand da. Man spricht, man beobachtet oder spricht eine Beobachtung aus, man äußert vielleicht auch eine Sorge, aber man bleibt bei sich, ohne anklagend zu sagen, hey, du bist jetzt und du musst jetzt und wieso kannst du das nicht oder was ist los? Also so das Fordernde, dass das wie wegkommt. Wie kommt denn das bei euch an? Ist das machbar oder ist das Usus in Männergruppen, Männerfreundschaften?
Ich denke, ich würde es mir mehr wünschen, weil das eigentlich genau der richtige Weg ist, wie man auf jemanden zugehen sollte, dass man einfach sagt, hey, look, ich bin vielleicht da, du musst dich jetzt nicht erklären, du darfst darüber reden, wie es dir geht, ich werde nicht. Das ist ja manchmal ein bisschen das Wunschdenken. Ich glaube, jetzt in vielen Kollegengruppen passiert das seltener, weil es gibt immer irgendjemanden, hat man vielleicht einen Kollegen, der direkter ist oder einfach jetzt nicht gerade 3 Meter weit überleiten und dann wieder irgendeinen Witz macht da, Leon, jetzt kannst du wieder nicht klettern oder so. Also mittlerweile habe ich das nicht mehr, aber einfach mehr zum sagen, ich glaube, es ist manchmal auch wie, dass Typen das gar nicht wissen. Aber wieder da kommt ein bisschen die Feinfühligkeit, wo ich merke, dass das bei Frauen ein bisschen anders ist, dass Frauen dann eher noch ein bisschen jetzt im Grunde genommen im Durchschnitt ein bisschen zurückhaltender sind, dass wenn man sieht, hey, es geht jemandem nicht gut, dass man dann nicht gerade ankommt, oh, was ist jetzt das, wieso brüllt der, was soll das und so. Dass man mehr, ja, ich würde es mir wünschen und ich denke auch, dass das vielleicht ein super Input ist, dass man sagt, hey, wenn es nächstes Mal einem Kollegen nicht gut geht, vielleicht in dem Moment nicht gerade einen Witz reissen, weil es kann sein, dass es dieser Person wirklich, wirklich wehtut. Und es ist auch immer schwierig einzuschätzen, weil du kannst nicht den Kopf von anderen sehen, aber man kann auch immer Insider-Witz machen, das ist bei uns Jungs eh. Also, wir beleidigen uns oft aus Spass. Das ist einfach Jungs. Jungs sind manchmal ein bisschen unverschämt zueinander, rude. Und das ist auch das, was oft Frauen auffällt. Hey, wie redet ihr eigentlich miteinander? Und das ist halt für uns Jungs eher normaler. Also für uns Männer, dass man halt, ja, uns ein bisschen beleidigt. Das gehört wirklich dazu. Aber das ist eigentlich wirklich ein Punkt, wo man ein bisschen verbessern müsste, dass in einem Moment, wo es wirklich ernst ist, dass man ein bisschen ruhiger an die Sache angeht. Und eben, wie gesagt, ich glaube, der Grund, wieso das passiert, ist, dass Männer diesbezüglich einfach noch nicht so Erfahrung haben, weil sie eben auch nicht so oft konfrontiert sind. Ich habe das Gefühl, das sind jetzt alles subjektive Wahrnehmungen. Früher in der Schule haben Mädchen eher so öfter gebrüllt und dann sind eher Mädchen angegangen und haben Umarmung gegeben, sind rundherum gestanden und die Buben haben vielleicht noch eher gelacht. Die Buben sind vielleicht auch weggerannt, weil sie mit dem Thema sich gar nicht auseinandersetzen wollen. Ich glaube, dass einfach dort auch ein bisschen mehr Aufklärung stattfinden muss, weil ich will nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen, aber viele Typen wissen einfach gar nicht in solchen Situationen, wie umgehen, wie sie es früher nicht so erlebt haben.
Mhm. Genau, und bei den Mädchen ist es, oder bei den, ja, früher schon bei den Mädchen, bei den Frauen, sind ja auch andere Erwartungen da. Oder da erwartet man hier, dass Frauen emotional kompetent sind oder sozial angepasst, oder? Im Gegensatz zu Männern, die müssen stark wirken, kompetent wirken und Emotionen ja nicht zu gross zeigen. Oder? Und dass die Witzreissen, so ein bisschen rude sein, das ist ja vielleicht schon auch eine Variante, mit Emotionen können umzugehen oder in dieser Unsicherheit, die sich dann plötzlich irgendwie zeigt, wo man nicht so recht weiss, oh, wie soll ich jetzt mit dem umgehen? Soll ich das ansprechen oder soll man das jetzt wegrationalisieren oder mit Humor oder Ironie irgendwie dem begegnen? Und dann haben wir es auch irgendwie thematisiert, aber man ist nicht vielleicht näher darauf eingegangen. Ja.
Auch gerade wieder etwas, dass man sieht, hey, weil ich ein Typ bin, weiss ich, dass die Reaktionen von meinen Kollegen anders aussehen als bei Frauen. Und das ist dann wieder ein Grund, ein weiterer Grund, wieso ich sage, hey, jetzt kann ich es doch nicht erzählen, weil ich weiss, scheiße, wenn ich jetzt das meinen Jungs erzähle, dann wird nur gelacht, dann werde ich nicht ernst genommen, wenn ich das vielleicht meiner besten Kollegin, meiner Schwester, meiner Mami erzähle. Das ist auch wieder etwas mit den Eltern, mit der Erziehung, dass das dann auch ja, wieder andere Auslöser hat. Und dort auch, eben, man darf nichts pauschalisieren, aber es ist oft so, dass habe ich das Gefühl, dass auch noch Frauen, jetzt auch Tochter und Mutter, innen noch miteinander über Sachen reden. Und mit dem Vater ist es dann vielleicht ein bisschen anders. Sicher gibt es auch Beispiele, wo man innen zum Vater eine bessere Bindung hat. Aber ich habe das Gefühl, mit der Erziehung hat das auch stark zu tun, wie offen man daheim reden kann. Es gibt auch Kinder, die haben das früher gar nicht gelernt, wie man über Probleme redet. Es gibt Kinder, die nie dürfen daheim über Emotionen und Ängste reden. Da bin ich froh, ich kann das immer davon ansprechen. Als ich ein bisschen älter geworden bin, am Anfang noch nicht so, aber es gibt Kinder, die wachsen nicht mit dem auf. Und auch dort wieder, das ist das, was ich mit Think Deep gesagt habe, nicht immer gerade den Teufel an die Wand malen, vielleicht gibt es auch jemanden, der einfach eine andere Erziehung hat. Und das Kind ist mit dieser Erziehung aufgewachsen. Es kann nichts dafür, dass es so erzogen worden ist. Also darf ich ihn ja jetzt nicht gerade verurteilen, wenn er das alles richtig macht. Oder für dich, denkst du, dass dort Erziehung sicher auch ein grosser Punkt in dem ganzen Thema spielt?
Also die Erfahrungen, die man in der Kindheit macht, wie man erzogen wird, wie über Gefühle geredet wird, wie wie man streiten miteinander, wie offen dass man ist, das hat einen sehr grossen Einfluss, wie man anderen Leuten begegnet, wie man Beziehungen kann pflegen, wie man Beziehungen lebt, wie man in sozialen Interaktionen funktioniert. Das ist etwas ganz Prägendes. Ja. Und wenn man die Erfahrung gemacht hat, man darf sich selber sein, man darf authentisch sein, man darf Gefühle zeigen, man darf schwach sein, auch als Bub daheim, sowohl vor dem Mami als auch vor dem Papi. Also das hat wie Platz. Das ist etwas ganz Wertvolles und das bestärkt einem ja auch drin, dass das, was ich fühle, das ist richtig, das ist jetzt wahr in dem Moment für mich und das ist auch legitim, um da irgendwie das zu äußern, oder? Und das wird aufgefangen und das, denke ich, ist ganz etwas anderes, als wenn man aufwächst mit der Erwartung, genau diese, sage jetzt mal, Stereotypen, Rollenbilder vielleicht auch als Bub, hey, du, da musst du jetzt stark sein, da Buben brüllen nicht, mir zeigt keine Schwäche, da musst du jetzt können aushalten, so, das ist sicher, wo man sehr stark mitträgt, auch wo man lernt und so hat man gelernt zu funktionieren und das irgendwo zu verändern oder wieder abzulegen oder da mutig zu sein, die Unsicherheiten, mit denen können umzugehen, zu lernen, das ist sicher eine Entwicklung und ein grosser Schritt, wo man dann vielleicht später erst macht.
Ich merke nur schon anhand von dem Thema Angst, Unsicherheit, wie komplex das Ganze eigentlich ist. Ich meine, wir haben nur ein paar kleine Punkte angesprochen über Social Media, Erziehung, Erwartungen und wie vielseitig das Ganze auch ist. Eben, dass wieder so viele unterschiedliche Sachen mit ihnen spielen, wie wir das jetzt auch erwähnt haben. Und wenn ich jetzt ein Typ wäre, wo mich mit meiner Unsicherheit alleine fühle, gibt es von dir vielleicht eine Botschaft, die du da rausgeben könntest, was ich für mich konkret machen könnte oder einfach eine Botschaft an mich, dass ich mich vielleicht nicht so alleine fühle oder etwas, was ich jetzt von dir mir dürfte anhören. Das klingt jetzt so, als würdest du da eine Erklärung geben. Mehr einfach eine Botschaft von dir an einen Mann da draussen, der gerade ein bisschen damit kämpft, weil er eine Unsicherheit hat.
Ich glaube, Unsicherheiten gehören ganz grundsätzlich zum Leben. Also wir leben auch in einer recht unsicheren Welt, wo man einfach vieles nicht vorhersehen können. Wir müssen wie lernen, mit Unsicherheiten umzugehen. Ja, dass man das wie auch noch kennt und dass man darum auch Unterstützung sucht. Also uns geht es allen so. Also wir haben alle Unsicherheiten und Ängste. Und Unsicherheiten kann man nicht einfach... ich glaube, der Weg ist nicht, dass man versucht, die komplett zu beseitigen, dass man ohne Ängste oder Unsicherheiten kann leben, sondern der Weg ist, glaube ich, dass man lernt, mit Unsicherheiten umzugehen, das Unsicherheitsmanagement so ein bisschen versucht zu betreiben, weil das macht einem auf Dauer einfach stabiler, resilienter. Ich glaube, da ist einfach wichtig, der Schritt, dass man, wenn man das erkennt, man ist ganz sicher nicht allein. Also eben, wie gesagt, das gehört wie zum Leben, wir leben in einer unsicheren Welt, dass man da wie Strategien entwickelt, um mit dem können umzugehen. Also, dass man auch daran wächst, an diesen Unsicherheiten. Und da braucht es ganz häufig den Austausch, ob es eben im Freundeskreis ist oder dass man sich mit jemandem Professionellem darüber unterhält. Und so auch lernt, seine Stärken so einzusetzen und seine Ressourcen so zu nutzen, dass man mit Herausforderungen, Ungewissheiten, Unsicherheiten umgehen kann.
Eine sehr schöne und auch lehrreiche Botschaft. Ich denke, dass das Management ist extrem wichtig. Und der erste Schritt, was wir in der letzten Folge schon angedeutet haben, das ist fast der wichtigste, dass man sich wirklich mal eingesteht, hey, es ist jetzt so und es darf auch so sein. Es hat vielleicht einen Grund, wieso so etwas ist, dass man jetzt Angst hat, aber dass man den ersten Schritt eingeht und sagt, hey, ja, ich habe jetzt zum Beispiel eine Angst vor etwas. Und dass man dann, genau wie du gesagt hast, sich dann auch ein bisschen Weg sucht, hey, wie tut man das managen? Das ist auch bei mir nicht anders, dass ich vor einer gewissen Zeit auch mal bei mir nochmal eine Angst jetzt entdeckt habe, jetzt nicht Höhenangst, wo ich dann wirklich gesagt habe, hey, ich habe konkrete Schritte erfasst, um an dem zu arbeiten. Und die Erkenntnis, dass ich das irgendwann mir auch mal eingestanden habe, dass es wirklich so ist, hat mich mittlerweile so viel weitergebracht, anstatt der Fakt, dass ich jetzt an dem noch zweifelt hätte oder mir gesagt hätte, ja, nein, Leon, das ist nicht so oder du darfst nicht so denken, sondern wirklich eben als Botschaft, der erste Schritt, sich auch getrauen zu machen, sich etwas einzugestehen, dass mal etwas nicht okay ist. Was ja auch grundsätzlich eine ganz wichtige und grundlegende Message von dem Podcast ist. Dass man ehrlich mit sich selber ist und auch mal ehrlich etwas eingestehen darf.
Genau, oder wenn man beobachtet oder realisiert, hey, es schränkt mich so zunehmend ein im Alltag, das wollte ich irgendwie nicht mehr, oder es blockiert man oder es verunmöglicht man viele Sachen. Oder eben der Leidensdruck wird immer grösser. Dass dann vielleicht der Moment kommt, wenn man es wie vorher vielleicht noch nicht geschafft hat, um sich das eingestehen, dass man dann wirklich auch den Mut hat oder vielleicht auch die Unterstützung findet, um da einen Umgang zu finden. Weil eben viel und oftmals passiert es ja, dass man dann diese Unsicherheit oder diese Ängste, die man hat, einfach aus dem Weg geht und die vermeidet. Und wie Höhenangst kann man das vielleicht gut, oder? Du musst nicht immer klettern oder gehen wandern oder irgendwie so. Aber es gibt ja ganz andere Sachen, wo einem dann wirklich tatsächlich im Alltag zunehmend einschränken und dass man da nicht den Weg von der Vermeidung geht, weil das macht ja das Problem noch grösser. Das ist kurzfristig vielleicht eine Erleichterung, aber es löst die Angst nicht.
Zum Ende von dieser Folge gibt es jetzt auch noch etwas, was mich einfach brennend interessiert. Auch da wieder, du beantwortest einfach das, was du willst. Gibt es eine Unsicherheit, die du vielleicht in der Kindheit gehabt hast, vielleicht auch erst kürzlich, wo dich vieles gelernt hat und wo du dich hast können als Person weiterentwickeln können? Hast du dort irgendein Beispiel aus deiner Erfahrung besitzen? Weil man meint auch immer, glaube ich, dass Psychologen so mental die allerstärksten sind, was sie sicher auch in einer gewissen Weise sehr resilient sein müssen. Aber ich glaube, auch jeder Psychologe hat die Probleme, die er selber ein bisschen damit kämpft. Und ich glaube, es ist mega stark und interessant, das einmal zu hören, von einer Person wie dir. Gibt es eine Unsicherheit, an der du gewachsen bist?
Also ich habe ganz viele Unsicherheiten und Unsicherheiten gehabt und da kommen auch immer wieder neue dazu. Und eine, wo sich sicher immer wieder so ein bisschen wellenartig eigentlich durch mein Leben, wo mich durch mein Leben begleitet, ist auch so ein bisschen die Unsicherheit, wie wirke ich auf andere. Also wenn ich beispielsweise vor anderen Leuten präsentiere oder einen Vortrag halte, einen Workshop. Das sind immer wieder Momente, gerade wenn ich nicht mehr so in der Übung bin oder das vielleicht nicht gerade so häufig mache. Wie kommt das an? Und am liebsten würde man es dann vielleicht gar nicht unbedingt machen, aber ich finde es immer eine schöne Erfahrung, wenn ich mich dem wieder stelle und ich merke dann ja eigentlich auch, ich mache es total gern. Und das Gefühl oder die Selbstwirksamkeit, die man ja dann erfährt, nämlich ich schaffe es, ich kann es, ich habe es aufgrund von diesen Ressourcen oder diesen Stärken geschafft, jetzt mit dieser Herausforderung zu stellen. Das kann einem ja total beflügeln und die Selbstwirksamkeit kann sich ja dann auch auf allen anderen oder auf verschiedenen anderen Lebensbereichen dann wie auch zeigen und die kann man dort anwenden. Also das sind immer wieder so kleine Moment, wo ich mir so merke, oder jetzt auch vielleicht heute bei diesem Podcast, oder, wo ich mir, das habe ich jetzt erst mal gemacht, ich weiss jetzt gar nicht, wie das rauskommt, aber ich finde es total spannend und die Welt geht ja auch nicht unter, wenn es jetzt nicht vielleicht ganz so nach meinen Erwartungen gelaufen ist, aber es gehen sich einfach auch wieder neue Erfahrungen und Erlebnisse und Perspektiven und das finde ich so einen totalen Mehrwert, wenn man es wie auch schafft, sich zu überwinden und sich einer Unsicherheit zu stellen.
Danke dir, Andrea, dass du das so ehrlich und offen uns mitteilst. Ich denke, aus dem kann man sehr, sehr viel ziehen. Auch nochmal da an dieser Stelle zuerst mal danke, dass du dir heute Zeit genommen hast, überhaupt dort vorbeizukommen. Aber auch noch ein spezielles Dankeschön an dich, weil es ist damals der Moment gewesen, wo ich die Idee aufkomme. Was ist das etwa gewesen? Ja, Januar, Februar, wo ich dann wirklich gedacht habe, hey, ich will so ein Projekt umsetzen. Und das war wirklich etwas sehr Eigenes gewesen. Natürlich, gewisse Leute haben auch schon mal gewusst, hey, der Leon hat mir etwas von einem Podcast erzählt. Aber noch gar nicht, welches Thema und um was es geht. Und dann bin ich wirklich bei mir gewesen und das damalige E-Mail, das ich jetzt jemandem schreibe, eben der psychologischen Beratungsstelle, ist für mich wirklich der allererste Schritt gewesen, wo ich gewusst habe, hey, falls ein positives Feedback zurückkommt, dann habe ich jetzt wie, natürlich ist es noch keine vertragliche Verpflichtung gewesen. So ist es nicht gewesen, aber ein bisschen in mir drin, so ein bisschen intern, so ein bisschen moralisch. Ich habe gewusst, okay, ich habe das jemandem erzählt. Und wir haben uns ja dann auch getroffen. Ich kann meine Idee dafür vorstellen. Und das kann ich von mir so sagen, hätte ich damals eine negative Rückmeldung bekommen, dann hätte ich die Idee wahrscheinlich nicht durchgezogen. Und deswegen will ich mich da auch an dieser Stelle nochmal wirklich, wirklich bedanken, dass du das auch dort unterstützt hast. Mich so wie ein bisschen, vielleicht ein Ding entzündet hast für die Zündschnur, jetzt nicht für eine riesige Explosion, so weit sind wir noch nicht mit dem Podcast, aber mal für den ersten Schritt, dass ich mich überhaupt gewagt habe, so etwas umzusetzen, weil auch das, eben, das kann ich euch auch da, wo zuhören, erzählen, so ein Podcast hat auch mit sehr vielen Unsicherheiten zu tun. Angst, überhaupt jemandem zu erzählen, auch Angst zuzugeben, dass es mir amix nicht gut geht, wie tönt meine Stimme, meine Voice Cracks, wenn ist etwas nicht gut geschnitten, das hängt mit ganz vielen Sachen zusammen, wo man sich nicht so überlegt. Aber an dieser Stelle, das klingt ein bisschen lustig, vielleicht auch ein bisschen dramatisch, aber du bist einer von den ersten wichtigen Gründen, dass wir überhaupt den Podcast startet. Und mit dieser Motivation und Leidenschaft, die ich immer noch fühle, will ich weiterhin stark an dem arbeiten. Ich glaube auch innerlich, dass es nicht das letzte Mal war, dass wir deine Stimme hören. Natürlich, sofern auch das Interesse von dir da steht. Aber an dieser Stelle wollte ich mich einfach mal bedanken, dass du das unterstützt, auch heute die Zeit genommen hast mit diesen super spannenden Inputs in dem Gespräch über das Thema Unsicherheit und Angst. Und habe das einfach dir da auch nochmal sagen in Form von dieser Folge. Danke dir vielmals, Andrea.
Ja, ganz herzlichen Dank an dich, Leon. Und es freut mich sehr. Und das berührt mich jetzt auch, oder? Wenn du das so erzählst, das sehe, wie das sich weiterentwickelt und wie du eben auch den Mut gehabt hast und den ersten Schritt gegangen bist und das Risiko eingegangen bist, dass das vielleicht nicht auf Resonanz stößt und gleich hast es gemacht. Und ich bin total gespannt, wie das weitergeht und ich höre auch mit viel Interesse in die Folgen rein, die kommen und neu die letzte Folge. Also das unterstütze ich sehr gern.
Andrea, danke dir vielmals. Auch danke dir, dass du dir heute wieder Zeit genommen hast, bei dieser Folge zuzuhören. Wenn du dir die Folge angehört hast, fühl dich auch ganz frei. Eben, siehst du, so Sachen passieren manchmal auch, das gehört dazu. Aber das lassen wir jetzt sicher auch drin. Fühl frei. Jetzt ist es gerade noch passiert. Nein. Schreib doch auch einen lieben Kommentar oder eine Rückmeldung, auch Sachen, die vielleicht noch nicht so gut gelaufen sind. Weil das Wichtige ist, der Podcast lebt nur mit euch als Zuhörer und Zuhörerinnen, damit man den Podcast auch weiterentwickeln kann. In dem Sinn wünsche ich dir noch einen ganz, ganz schönen Tag und wir hören uns bald wieder bei Let's Talk Deep. Einfach ehrlich. Ciao zusammen und macht's gut.